Also Gott erleben hat ja immer was mit der Fragestellung zu tun, sucht man ihn überhaupt? Und wenn man ihn nicht sucht, erlebt man ihn trotzdem. Weil Gott ist unglaublich verliebt in uns Menschen. Ich bin in einem Elternhaus groß geworden, evangelisch geprägt. Mein Papa war im Kirchengemeinderat, meine Mama war so für alles, was irgendwie in der Gemeinde und in dieser Kirche gemacht werden konnte, sie war da. Wir waren auch da, wir mussten immer in der ersten Reihe sitzen, das war blöd. Aber so war es halt, meine Brüder und ich, wir waren zu viert, drei Brüder, eine kleine Schwester. Wir waren in jedem Gottesdienst, weil mein Papa da sein musste und so wir auch. Ich gestehe, ich fand die Gottesdienste gruselig und langweilig. Ich mochte die harten Bänke nicht. Ich wusste auch nicht genau, worüber die reden. Aber man war halt da. Als ich 13, 14 Jahre alt war, wusste ich, dass ich damit auf jeden Fall abschließen musste. Das war so grottig, so schlecht, so furchtbar. Außerdem war die Zeit, wo man lange Haare tragen wollte, wo man irgendwie Rolling Stones hören wollte, wo man AC/DC für die Abgefahrenen. Und da passte irgendwie Religion und Gott gar nicht rein. Der Pakt, den ich so mit mir selber geschlossen hatte, war, probier mal aus, was alles geht. Das fand ich ziemlich cool damals. Meine Kumpels wussten, wie man an Drogen rankommt. Es gab damals eine kommunistische Partei, KBW, Kommunistischer Bund Westdeutschlands, das war meine Lieblingspartei. Ich hatte keine Ahnung, was die machen. Aber die waren erstmal gegen alles und das war in dem Alter für mich super. Mach kaputt, was dich kaputt macht. So ähnlich hieß damals der Slogan. Wir haben dann versucht, die Werft Nobis Kruch zu besetzen. Das fand die Polizei nicht so gut. Ich wusste, dass Schule irgendwie auch ad acta zu legen ist. Bin dann auch nicht mehr hingegangen. Fanden die auch nicht so gut. So, das war so meine Phase. Und in diese Phase hinein wurde mein Vater plötzlich schwer krank. Er war der Ernährer der Familie, Fleischermeister. Er sah aus, wie er war. So, diese Typen, so quadratisch, praktisch gut, Hände wie Kohlenschaufeln. Ich habe früher die Bibel verstanden, besonders diesen einen Bibelvers, wo es heißt, die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ja? Das habe ich sofort verstanden. Das kannte ich, schlagartig, genau. Mein Vater hatte das mit den Segnen nicht so oben, sondern weiter unten. So. So, mehr Gott als den Allmächtigen vorstellen, hatte ich noch nie ein Problem. Weil das kannte ich von zu Hause. Ich dachte, es gibt nichts, was mein Vater nicht irgendwie kann. Und plötzlich wird der Mann krank. Innerhalb weniger Wochen fällt der Mann richtig zusammen. Halbseitige Lähmung. Saba läuft aus dem Mund, der braucht eine Pampers. Er kann nicht mehr reden, kann sich nicht mehr bewegen. Und man stellt fest, er hat 3 Gehirntumore. Und man hat meiner Mutter gesagt, machen Sie sich drauf gefasst, der Mann stirbt die nächsten Wochen. Und jetzt passierte das, was für mich bis heute nicht nachvollziehbar war. Meine Mutter kam auf einen völlig irren Gedanken. Sie versammelte meine Brüder und mich und unsere kleine Schwester um das Bett unseres Vaters jeden Abend. Das wurde so ein Ritual, ganz Schreckliches. Und dann betete sie und sagte, lieber Gott, du kannst alle Dinge und du kannst unseren Papa gesund machen. Ich glaube an ein Wunder. Amen. Ich hörte mir das an. Mir war klar, ich bin aufgewachsen mit Biologie im Gymnasium, wo man wusste, der Mensch stammt vom Affen ab. Bei einigen Menschen war man sich nicht so sicher, aber bei den meisten schon. Es gibt keinen Gott, das war doch auch klar. Wo soll der denn sein? Wir brauchen den gar nicht, wir kennen sowieso alles selber. Das war meine Philosophie. Klar, in meinem Elternhaus war immer so ein bisschen schizophren. Bei uns zu Hause war man plötzlich fromm oder man tat jedenfalls so. Und meine Mutter, völlig irre, fängt an, für ein Wunder zu beten. Ganz ehrlich. Wer glaubt schon an Wunder? Katja Epstein, die hat das gesungen, ja. Wunder gibt es immer wieder, glaube ich, war der Song, mit dem sie irgendwie gewonnen hat. Aber das ist natürlich schon auch, wer Schlager mag, der weiß, dass das dieselben Typen sind, die an Wunder glauben, ja. So. Für mich null Chance. Und unsere Mutter betete Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Es war das dritte Jahr und unser Vater war immer noch nicht tot. Ich habe gehofft, dass es so wäre. Können Sie sich diesen ekelhaften Geruch vorstellen im ganzen Haus von so einem halb verwesenden Menschen? Wir als Jungs hatten den Job, ihn jeden Tag zu drehen, zu windeln. Das war die furchtbarste Übung meines Lebens. ganz gruselig. Aber er starb nicht. An diesem Samstag waren meine Brüder und ich in der Disco. Wir kamen früh morgens, 2 Uhr, 2:30, keine Ahnung, irgendwie so die Ecke kamen wir nach Hause. Bei uns musste man von hinten rum rein durch den großen Aufenthaltsraum und dann in die Küche und dann hoch in die Wohnräume. Und wir kommen durch die Tür und Kaffeegeruch zieht bei uns durchs Haus. Und im Stillen habe ich meine Mutter bewundert. Die ging nachts um 12 ins Bett und morgens um 3 macht die Kaffee. Das kann doch gar nicht sein. Ich dachte, Mama, du bist für mich das absolute Phänomen. Also wenn ich jene Frau habe, die muss ein bisschen so sein wie du, dann wird unser Haushalt zu Hause laufen. Und wir kommen in die Küche und unser Vater steht in der Küche. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Derselbe Mann, den ich mit Andy, meinem Bruder, zusammen morgens gewindelt hatte, den Sabber aus dem Mund gewischt hatte, den wir versucht haben, irgendwas einzutrichtern, der steht in der Küche. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Mein Bruder und ich, wir haben da gestanden, wir haben ihn angestarrt wie so ein Mann vom Mars. Und ich habe ihn gefragt, habe gesagt, Papa, was machst du da? Und mein Vater, cool, 3 Jahre lang, 0 Wort, sagt Kaffee. Was ja die normalste Antwort von der Welt ist, oder? Hey, 3 Jahre stirbst du vor dich hin und dann plötzlich stehst du da und das gibt's doch gar nicht. Und ich habe ihn gefragt, ich habe gesagt, Papa, du weißt, was machst du da? Und mein Papa sagt, Jesus war heute Nacht an meinem Bett. Ja, genau. Ja, ey, du hast ein paar Gehirntumore, die haben irgendwas weggefressen, was da noch da war. Ja? Jesus war in deinem Bett, bist du bescheuert? Wem willst du denn so einen Scheiß erzählen? Doch, sagt er, Jesus war in meinem Bett. Und hat mich gefragt, ob ich glaube, dass er alle Dinge kann. Und ich habe gesagt, mein Papa hat immer Jo gesagt. Er konnte nicht Ja sagen, wie normale Menschen, er hat immer Jo gesagt. Und dann hat Jesus gesagt, heute ist dein Tag. Und er sagt, Papa, und dann spürte ich, wie so eine Kraft kam. Ich habe mich irgendwie aus dem Bett gerollt, mich an der Türklinke hochgezogen und die Kraft war wieder da. Das war nicht nur für uns schockig, das war für alle Leute schockig. Man hat ihn nach Kiel in die Uniklinik, dann hat man ihn nach Hamburg, nach Bonn, nach Koblenz, ich weiß nicht, wo der überall war, wo sie ihn durchgecheckt haben, Schichtaufnahmen, was auch immer. Keiner konnte erklären, wo die Krebszellen geblieben sind und wo die Tumore geblieben sind und warum dieser Mann plötzlich wieder da ist und die Organe vom kaputten Gleichgewicht sind, was auch immer, warum das plötzlich alles wieder da war. Kein Mensch konnte das erklären. Und ich hatte das Problem meines Lebens. Ich war bis dahin total sicher, es gibt Gott nicht. Wir können machen, was wir wollen. Das ist doch cool, oder? Wenn es keinen Gott gibt, dann sind sie selber Gott. Das ist doch so schlecht nicht. Sie entscheiden, was richtig und was falsch ist. Scheißegal, was sonst irgendwer will, sie machen, was sie wollen. Ich fand das ziemlich cool. Auf niemanden Rücksicht nehmen. Wenn dir einer nicht passt, trittst du ihn halt. Weil wenn du nicht aufpasst, tritt er dich. So besser, du trittst zuerst. Das ist die Philosophie. Ich fand die nicht so blöd. Weil ich habe gemerkt, in der Welt läuft es so. Diese Schwachmaten, diese Christen, die immer erzählen, man braucht immer Liebe und so. Wer braucht denn das? Gucken Sie sich mal an, wie das aussieht, wenn man Liebe hat und der andere eine Kalaschnikow in der Hand. Seien Sie ehrlich, wer gewinnt? Immer der mit der Kalaschnikow. So, warum unter alles in der Welt sollte das ein erstrebenswerter Lebensstil sein? Wer um alles in der Welt will dauernd der Loser im Leben sein? Ich wusste, ich will das auf gar keinen Fall in meinem Leben. Also wenn ich schon irgendwas will, dann will ich wenigstens gewinnen. Oder? Gibt es irgendwen, der mit Begeisterung verliert? Mal ehrlich. Die meisten von uns können schon kaum bei Mensch ärgerlich nicht verlieren, oder? Ich weiß, das war regelmäßig der Moment, wo ich dann irgendwann die Platte hochhob und dann das ganze Zeug durch die Gegend flog. Weil verlieren konnte ich gar nicht, das fand ich ganz furchtbar. Und Christen habe ich immer empfunden, das ist so eine Losertruppe. Die kommen im Leben nicht zurecht und dann müssen sie sich irgendwie einen Gott basteln. Und ich dachte, ey, die brauche ich gar nicht. Also Probleme habe ich schon genug, da will ich nicht noch fromm werden und noch ein paar Probleme mehr kriegen. Aber wissen Sie, welchen Gedanken ich nicht losgekriegt habe? Was ist, wenn es tatsächlich diesen Gott gibt? liebe Freunde, das ist ja der Punkt. Und wenn dieser Gott sich ganz offensichtlich gar nicht drum kümmert, ob ich ihn akzeptieren will oder nicht, er ist einfach da. Wenn es ihm ganz egal ist, ob sie ihn cool finden oder nicht, er ist trotzdem da. Und ehrlicherweise dreht er diese Welt, ob wir das wollen oder nicht. Wer von Ihnen ist heute Morgen auf sein Angesicht gefallen vor seinem Bett und hat Gott gedankt, dass wir die Runde wieder geschafft haben? Welche Runde, fragen Sie? Wir haben uns einmal gedreht mit unserer Kugel. Haben Sie gewusst, ne? Wir sind unterwegs und die Erde dreht sich immer fröhlich. Deswegen haben wir Tag und Nacht übrigens, ja, nur für alle, die da in der Schule geschlafen haben. Wir drehen uns mit einer Geschwindigkeit nur für die zarten Gemüter mit 108.000 Stundenkilometer. Wow, immer fröhlich in der Ellipse um die Sonne rum. 108.000 und das hat nicht gerumpelt diese Nacht. Haben Sie das festgestellt? Stellen Sie sich das mal vor, da rumpelt einmal, dann haben wir ein echtes Problem. Wow. Wer von Ihnen hat dem lieben Gott schon mal gedankt dafür, dass das jeden Tag klappt? Ich weiß ja nicht, ob Sie schon mal Karussell gefahren haben. Versuchen Sie mal mit 108.000 Stundenkilometer Karussell zu fahren. Da merkt man, dass es echte Fliehkräfte gibt. Aber das funktioniert, wissen Sie warum? Weil es einen irgendwie unglaublich genialen Schöpfer geben musste, der sich richtig schlaue Gedanken gemacht hat, damit das irgendwie mit der Erdanziehung und so funktioniert. Hammer. Sehen Sie, manche Dinge, wenn man mal anfängt nachzudenken, die sind cool, oder? Unser Problem ist, dass Gott sich an unseren kleinen, begrenzten Verstand gar nicht hält. Wir denken, wir wissen, wie es geht. Seien Sie ehrlich, was haben Sie im Griff? Denken Sie einfach mal drüber nach. Früher dachte ich habe mein Leben im Griff. Das dachte ich so lange, bis Sie mich aus der Schule rausgeschmissen haben. Beim ersten Mal. Beim zweiten Mal hatte ich schon Übung. Dann merkt man plötzlich, man hat die Dinge doch nicht so im Griff. Stimmt's? Wenn Sie Papa oder Mama geworden sind, dann merken Sie plötzlich, Sie haben Ihre Kinder nicht im Griff, obwohl Sie das gerne hätten. Sondern Sie stellen irgendwann fest, meine Kinder haben mich im Griff. Blödes Spiel. Irgendwas ist falsch gelaufen. Und wenn Sie älter werden, dann stellen Sie plötzlich fest, Sie haben noch nicht mal Ihre Gesundheit im Griff. Also bis vor 2 Jahren brauchte ich keine Brille. Man wird älter, ob man mag oder nicht. Stimmt's? Das hat man auch nicht im Griff. Wir haben noch nicht mal unsere Rente im Griff. Jedenfalls meine Generation nicht. Was haben wir im Griff, liebe Freunde? Und wenn wir mal über sowas wie Tod und Leben nachdenken, wer von Ihnen hat seine Ewigkeit im Griff? Und plötzlich merken wir, wir haben so ganz wenig im Griff und dieser pseudo-intellektuelle Zustand, wo wir uns einbilden, wir wären die Helden, wir wüssten, wie es geht, der wird so klein plötzlich. Mir gefiel die Geschichte mit Muhammad Ali. Kennen Sie noch Muhammad Ali? Das war dieser Typ, der geboxt hat. Und er war wirklich gut. Also, wenn Sie sich mal so die alten Kämpfe angucken, so in Manila gegen Joe Frazier und so, der war richtig gut, der Mann. Er war in Atlanta und er sollte nach New York fliegen. Und er saß im Flieger und die Stewardess lief durch die Gänge, um zu gucken, ob auch alle angeschnallt sind. Er war natürlich nicht angeschnallt. Und so guckt ihn die Stewardess an und sagt, bitte schnallen Sie sich an. Er schaut die Frau an, lächelt das breiteste Lächeln, das er kann und sagt, Superman braucht kein Sicherheitsgurt. Die Stewardess war nicht doof. Die guckt ihn an und sagt, ja, das stimmt. Superman kann fliegen, der braucht auch kein Flugzeug. Schneiden Sie sich an! Das ist der Punkt. Liebe Freunde, wir tun so, als wenn wir Superman sind, aber ehrlicherweise sind wir das gar nicht. Weil sonst könnten wir alleine fliegen und brauchen gar kein Flugzeug. Stimmt's? Wir sind gar nicht so die Helden. Und irgendwann entdecken wir das, so blöd wie das ist, aber das ist die Wahrheit. Meine Tochter hat immer geglaubt, dass ich Superman bin. Bis sie in die Schule gekommen ist. Da hat sie das nicht mehr geglaubt. Und das ist ja das, was wir alle feststellen. Wir tun dem anderen gegenüber immer so, dass, als wenn wir die Riesenmaske haben, wir sind die Helden. Aber wenn man irgendwann mal dahinter guckt, merken wir sind gar nicht so toll. Und das ist eine schreckliche Erkenntnis, aber ehrlicherweise ist sie, wie sie ist. Und dann muss man so ein bisschen den Stolz loskriegen, den man hat. Sehen Sie, und das ist unsere Not, unser Stolz. Zu entdecken, ich bräuchte vielleicht jemanden, der das besser kann wie ich. Ich bräuchte vielleicht jemanden, der mir hilft. Ich bräuchte vielleicht jemanden, der viel besser drauf ist wie ich, mit der Problematik umgehen kann. Mein peinlichstes Erlebnis erzähle ich Ihnen heute Abend. Wissen Sie, wenn der Ruf ruiniert ist, ist sowieso egal. Ich war in Frankfurt zu einem Vortrag in einer ziemlich großen, bekannten Kirche. Und ich war im Hotel untergebracht. Und am Samstag lief das auch alles gut. Am Sonntag war ich irgendwie neben der Spur. Ich war zu spät, mit allem zu spät. Und in der Hektik bin ich dann in den Fahrstuhl und runter in die Tiefgarage, in mein Auto rausgefahren, im Navi geguckt, wo ich nochmal hin musste und stell plötzlich fest, ich habe mein Redemanuskript vergessen. Ich wollte mich nicht darauf einlassen, das so aus dem Ärmel zu schütteln. Also wusste ich, obwohl ich zu spät bin, ich muss wieder umdrehen, ich muss wieder in dieses Hotel, ich muss wieder hoch, ich muss mein Zettel holen. Okay, gesagt, getan, rein in die Tiefgarage, rein in den Fahrstuhl, hoch ins Hotelzimmer, wieder zurück in den Fahrstuhl, fahr runter und mit mal will der blöde Fahrstuhl nicht. Kennen Sie das, wenn Sie schon sowieso in Panik sind und der Druck groß ist und dann sitzen Sie im Fahrstuhl und dieses Scheißding will nicht, dann wundert man sich plötzlich, wozu man über alles fähig ist. Also ich habe mal Theologie studiert, ja, also ich habe trotzdem gestaunt, was plötzlich alles so aus mir rauskam. Und normalerweise habe ich mal den Wehrdienst verweigert, aber ich kann Ihnen sagen, Gewalt kann manchmal eine Lösung sein. Ja? Ich habe meine Faust genommen, gegen dieses blöde Ding gehauen, weil das nicht wollte. Ich glaube, ich habe den Hilferufknopf, den habe ich bis ins Alu reingedrückt. Ja? Irgendwann mit dem Fuß ausgeholt, dagegen getreten und das Ding wollte trotzdem nicht, wie ich wollte. Und die Zeit läuft weg. Und hey! Und dann staunt man plötzlich, wie so ganz von hinten, so ganz komische Worte bis vorne durch den Mund kommen. Ja, man staunt über sich selber. Man dachte, die Vokabeln hat man schon vergessen, aber es ist Hammer. Und während ich da stehe, wutschnaubend am liebsten diesen Fahrstuhl auseinanderlegen würde, höre ich plötzlich Stimmen. Ich wusste, ich brauche Urlaub. Ich hör Stimmen. Können Sie sich das vorstellen? Und diese Stimmen sagen, drehen Sie sich um, die Tür ist offen. Und ich drehe mich um, dann stehen da 11 Leute da. Und natürlich hab ich im normalen Zustand gewusst, dass das so ein blöder Fahrstuhl ist, wo 2 Türen aufgehen. Ja? Aber ich stand vor der geschlossenen Tür. Völlig mit den Nerven am Ende. Und diese 11 Leute, die völlig verschüchtert gucken, haben wahrscheinlich die letzten 5 Minuten diesem Idioten zugeguckt, der krampfhaft versucht, diesen Fahrstuhl kaputt zu machen, obwohl die Tür offen ist. Können Sie sich vorstellen, wie ich da ausgesehen habe? Ich sage Ihnen, es war mir, glaube ich, selten in meinem Leben peinlicher um die Leber zumute wie an dem Vormittag. Und im Stillen habe ich gebetet, lieber Gott, hilf, dass keiner von denen in der Kirche sitzt. Ja. Hey, es war so unglaublich peinlich. Aber soll ich Ihnen was sagen? Ich habe was gelernt. So blöd wie ich da im Fahrstuhl sind die meisten Leute auch. Wir wollen irgendwie mit dem Kopf durch die Wand und merken gar nicht, dass wir uns innerlich umdrehen müssen, weil Gott schon längst eine offene Tür hat. Und wir sehen die offene Tür nicht, weil wir so borniert sind, weil wir sagen, ey, es muss so funktionieren, wie wir wollen. Und Gott sagt, nee, muss es ehrlicherweise nicht. Und der innere Schlüssel, um Gott zu begegnen, ist, wir müssen uns umdrehen. Unseren Weg verlassen und uns fragen, Gott, wo ist dein Weg? Das ist der erste Schritt, wie es funktioniert. Und wissen wir, wie man hinkommt? Man muss tatsächlich sein Stolz loswerden. Das ist der einzige Punkt, der sterben muss. Das ist unser Stolz. Alles andere kann bleiben. Aber dieser Punkt, zu sagen, Gott, ich kehre um. Und ich gebe zu, ich bin nicht der Held. Und ich gebe zu, ich brauche irgendwen, der mir hilft. Und ich lasse es zu, dass es jemanden gibt, der über mir steht. Das ist auch, was wir nicht so gut können, stimmt's? Zuzugeben, dass es jemanden gibt, der über uns steht. Der für unser Leben Plan hat,
der interessanterweise weiß, wie es geht, der uns unglaublich gerne zeigen würde, wie es im Leben viel besser geht. Aber er kann nicht, wenn wir immer noch gegen die geschlossene Tür trommeln und total sauer sind, dass es sich nicht öffnet und nicht so ist, wie wir wollen. Dabei hat Gott schon längst einen Riesenplan. Aber wir müssen ihn wollen. Und da merke ich, das hat was damit zu tun, dass wir unser Denken verändern müssen. In Hamburg steht ein Typ an der Alster und wirft immer die Angel rein. Und immer wenn er einen Fisch rausholt, greift er in seine Hosentasche und hat da so ein abgebrochenes Lineal und hält das an den Fisch. Ist der Fisch größer als sein abgebrochenes Lineal, wirft er den Fisch wieder zurück. Das sieht ein Beobachter und geht hin und sagt, hör mal Meister, was machst du da? Wieso schmeißt du die ganzen guten Fische ins Wasser? Sagt der Typ, ist ganz einfach. Meine Pfanne ist nur so breit. Mir gefällt das. Das ist doch cool, oder? Egal, was für großartige Fische da drin sind, ist mir egal. Meine Pfanne ist genauso breit. Und alles, was nicht in meine Pfanne reinpasst, schmeiße ich wieder raus. Ist cool, oder? Fast so wie wir. Alles, was in unsere Denkpfanne nicht reinpasst, schmeißen wir zurück. Und Gott hat riesen Gedanken, versucht dir richtige Träume zu geben, versucht dir was von seinem genialen Plan zu sagen. Und du sagst, passt bei mir nicht in meine Denkpfanne rein. Kann das sein, dass Gott schon lange versucht, zu dir zu reden und dir seinen Plan mitzuteilen, aber du bist mit deiner Denkpfanne zu klein? Wissen Sie, man kann dann die Ideen Gottes und die Gedanken Gottes rausschmeißen. Das ist eine Variante, aber die zweite Variante ist besser, man kauft sich eine neue Pfanne. Das wäre eine Maßnahme. Zu sagen, Gott, ganz offensichtlich habe ich es nicht gecheckt. Und ich brauche dich, dass du mir hilfst, das aus deiner Perspektive zu sehen. Erweiter meine Grenzen. Es gibt einen Typ in der Bibel, der hat das mal gebetet. Erweiter meine Grenzen, Gott. Hilf mir, dass ich anfange zu checken, wie du denkst, wie du tickst, was du eigentlich was du auf der Pfanne hast und was du auf deiner Pfanne haben willst. Und dann merke ich, dass Gott mich einlädt und sagt, hör mal, was wäre, wenn du mir anfängst zu vertrauen? Und das ist wieder so ein Thema. Wir vertrauen nicht so gerne Leuten, stimmt's? Am liebsten kontrollieren wir die Situation. Wir lieben es, wenn wir es im Griff haben. Aber wir haben schon festgestellt, wir haben so wenig Dinge im Griff. Ich habe neulich eine Beerdigung gehalten. Ein kleines 11-jähriges Mädchen von einem Autofahrer überfahren worden, noch an der Unfallstelle gestorben. Der Papa Riesenunternehmen, die Frau super erfolgreich. Ich sitze mit den Leuten an ihrem Küchentisch. Aufgelöst in Tränen. Und der Mann sagt zu mir, ich hatte für meine Tochter schon alle Pläne vorbereitet. Und ich dachte, ja, aber wir haben es nicht im Griff. Und Gott lädt uns ein und sagt, ich habe einen Plan für dich. Es gibt einen Propheten, der heißt Jeremia, da steht das im 29. Kapitel, dass Gott Zukunft und Hoffnung für uns hat. Die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen. Stimmt's? Das ist dieser riesen, gewaltige Schritt, wo wir loslassen von dem, was uns so bewegt. Wo wir loslassen und sagen, Gott, ich finde das so unglaublich schwer, aber ich versuche, meine Hand in deine Hand zu legen. Wer von Ihnen hat schon mal versucht zu heiraten? Soll ich Ihnen sagen, da ist genau derselbe Moment. Für mich die unglaublich längste Phase des Wartens war, als ich bei dieser Standesbeamtin, also ich hatte eine Standesbeamtin, und meine Frau saß da und sie sah so unglaublich süß aus und es war alles cool. Und die fragt dummerweise mich zuerst, wollen Sie? Und ich sage ja. Und dann stellt die
denselben Fragekatalog nochmal an meine Frau und meine Frau sagt gar nichts. Können Sie sich das vorstellen? Ich sage Ihnen jede Sekunde, das dauert Stunden plötzlich, so gefühlt, ja, Ewigkeiten. Und die sagt nichts. Bestimmt eine halbe Minute. Und ich denke, das kann nicht wahr sein. Was würde passieren, wenn die jetzt Nein sagt? Das ist das Katastrophenszenario. Man denkt, ey, das kann nicht wahr sein. Ja? Ja, so weit habe ich es jetzt geschafft. Und jetzt... ja. Wow. Sie hat nur deshalb nichts gesagt, weil sie vor Aufregung so einen trockenen Hals hatte, dass sie keinen einzigen Ton rausgebracht hat. Und mit einem Schluck Wasser aus dem Glas ging alles besser. Aber ich sag Ihnen, das Adrenalin steigt in Sekunden auf was auch immer für Höhen. Vertrauen entwickeln und hoffen, dass der andere Ja sagt. Sehen Sie, das ist der Grund, warum Jesus Christus gekommen ist. Gott wollte unmissverständlich klar machen, dass er sie und mich liebt. Und er wusste, man kann nette Briefe schreiben, aber besser ist, man kommt persönlich. Stimmt's? Alle, die verliebt waren? Nein, die meisten von ihnen kommen gar nicht aus der Zeit, wo man noch Briefe geschrieben hat. Ich habe noch Briefe geschrieben. Wissen Sie, wie unglaublich peinlich das ist, wenn man das nach 20 Jahren nochmal liest? Boah. Ich sage Ihnen, schocken Sie sich selber, lesen Sie doch mal Ihre alten Briefe. Ja? Das ist unglaublich, was man für ein Zeug zusammengeschrieben hat. Ja? Ich habe gedacht, Mensch, so unter Drogen kann ich gar nicht gewesen sein. Ne? Man schreibt das. Und das ist toll, Briefe schreiben. Aber können Sie sich noch an das erste Mal erinnern, wo Sie dann dieser Person Auge in Auge gegenübergestanden haben? Können Sie sich noch an Ihren ersten Kuss erinnern? Das hat völlig andere Qualität als am Papier, stimmt's? Sehen Sie, und Gott wusste das auch. Und deswegen wurde er Mensch. Er wusste, wir würden das nie verstehen. Egal wie großartig seine Gedanken sind. Wir würden es nur verstehen, wenn irgendeiner kommen würde, den wir begreifen könnten, im wahrsten Sinne des Wortes, den wir anfassen können, wo wir fühlen, wo wir wissen, wie es geht. Deswegen wurde Gott Mensch in Jesus. Und Jesus hat einen schlauen Satz gesagt. Er hat gesagt, wer wissen will, wie Gott ist, der muss entdecken, wie ich bin, voller Liebe. Wer mich sieht, der sieht Gott, den Vater. Jesus angucken. Und plötzlich begreift man was von dieser Liebe, die sich hingeben kann. Das habe ich nie begriffen. Diese Art von Liebe. Für mich war Liebe immer schwach, aber das ist eine Liebe, die ist so unglaublich stark, dass sie den größten Feind überwinden kann. Liebe, die so stark ist, dass sie sich selber bis ans Kreuz opfern kann, um sich zu verschenken. Liebe, die mit Schmerz nicht niederzubügeln ist. Liebe, die mit Hass nicht niederzubügeln ist. Liebe, die nichts und niemand niedertreten kann, sondern die einfach weiterliebt. Und wenn wir ehrlich sind, ganz tief in unserem Herzen wünschen wir uns, dass wir jemanden finden könnten, der uns so liebt. Mit all unseren Macken, mit all dem, was bei uns schiefgelaufen ist, mit all dem Mist, das wir haben, mit dem Leberfleck auf der Nase, der da nicht hingehört eigentlich. Und was auch immer in unserem Leben ist, da gibt es jemanden, der liebt uns konsequent, hundertprozentig, mit allem Mist, den wir haben. Und tief in unserem Herzen wünschen wir uns genau so jemanden. Wo wir nicht der Macker sein müssen, um geliebt zu werden. Wo wir nicht der Held sein müssen, um geliebt zu werden. Wo wir es nicht dauernd verdienen müssen, geliebt zu werden. Sondern wo uns jemand nimmt und liebt, so wie wir sind. Und genau das wollte Gott. Und deswegen kam er und wurde Mensch in Jesus. Und war bereit, sein Leben für jeden zu opfern. Für sie, für mich, für jeden. Und jeder, der diesen Ansatz der Liebe einmal tief versteht, der sagt, ich will mich lieben lassen. Ich will einmal dieses Gefühl haben, ich komme nach Hause und alles ist gut. Ich werde von einer Liebe getragen, die alles vergeben kann, die alles erneuern kann, die alles verändern kann, die alles wieder auf das Normalmaß bringen kann und die sogar meine Fehler, meine Sünden, meine Schwachheiten, was immer schief ist, wieder hinbringen kann. So eine Liebe brauchen wir. Ich habe das immer erzählt, weil das so für mich einschneidendes Erlebnis war. Wir hatten Marcelli, unseren Ältesten, den haben wir adoptiert. Und Marcelli war immer ein Künstler, ist er bis heute. Und er liebte es, seine Kunst auf Papier festzuhalten, auf dem Fußboden, an der Wand, wo auch immer. Er war kreativ und das sah man. Als Eltern tapeziert man das einmal, man tapeziert das zweimal, man tapeziert das auch dreimal, aber irgendwann ist gut. Und so kam der Tag der Tage, wo wir ihm gesagt haben, Marcelli, wenn du wieder die Tapete beschmierst, dann hast du ein echtes Problem. Man fühlt sich als Vater da ja immer so pädagogisch unglaublich weise. Und das hielt, glaube ich, auch einen Tag oder zwei. Und dann kam das, was kommen musste. Ich höre, meine Frau sagt, jetzt gehst du hoch zu Papa, das klärst du mit Papa. Und ich wusste, was war. Ich saß oben im Büro, Marcelli kam hochgetrottelt. Die Büßermine war schon in seinem Gesicht. Und dann steht er da, tief in sich versenkt. Und dann stellt man als Vater ja so unglaublich gewaltig clevere Fragen. So Fragen wie, wieso hast du das gemacht? Das weiß er selber nicht. Solltest du an die Wand malen? Auch so eine pädagogisch clevere Frage. Ja? Völlig bescheuert, wie man sich da als Elternteil manchmal gibt. Ja?
Nein.
Was soll Papa jetzt mit dir machen?
Mich lieb haben, Papa.
Und dann hat der liebe Gott ihn mit braunen Augen gesegnet. Und mit einem Bambi-Aufschlag guckt er mich an. Und soll ich Ihnen was sagen? Sie hätten die Erziehungsmaßnahme auch nicht durchgezogen. Ich auch nicht. Ich habe ihn auf den Schreibtisch gesetzt. Wir haben uns wie Männer umarmt. Uns gegenseitig versprochen, uns zu lieben. Alles war cool. Soll ich Ihnen was sagen? Jahre später konnte er sich an die Story immer noch erinnern. Vier. Wenn Sie ihn heute fragen, kann er die Story noch. Warum? Er sagt, Papa, als kleiner Junge habe ich irgendwas begriffen damals, dass das Gnade und Liebe sein muss. Ich konnte das damals nicht erklären, ich hatte gar kein Wort dafür. Aber später habe ich begriffen, das ist Liebe. Und liebe Freunde, ehrlicherweise hat mir das was zu sagen gehabt. Weil eigentlich ist das genau das, was wir wollen. Wenn unsere Fehler und unser Versagen schon an der Wand stehen und jeder mitkriegt, dass wir die Loser waren, dann wünschen wir uns einen Gott, der uns trotzdem lieb hat. Der sagt, ich vergebe dir und ich stehe zu dir. Und das ist der Punkt, warum Jesus gekommen ist. Um sein Leben zu geben und mit seinem Leben all das zu bezahlen, was wir im Leben nicht hingebracht haben. Um uns in diese Beziehung mit Gott zu bringen, wo die Liebe und der Segen Gottes unser Leben wieder berühren kann. Deswegen kam Jesus, um diese Brücke zu schlagen, dass wir in dieses Beziehungsnetz mit Gott wieder einsteigen können. Sodass Gebete eben nicht nur bis zur Decke gehen, sondern wir plötzlich merken, dieser Gott ist an meinem Leben interessiert. Ich will Ihnen ein paar Storys erzählen, damit das vielleicht in ihr Herz reingeht. Es war Weihnachten. Wir hatten uns geeinigt, einer unserer Freunde ist nach Madagaskar gegangen und arbeitet da unter den Ärmsten der Armen und baut da Suppenküchen und Waisenhäuser und Schulen und so. Mein Freund Jean. Und wir haben gesagt, hey, das ist so eine Riesenarbeit, was machen wir? Wir unterstützen ihn. Und wir haben alles das, was wir auf unserem Bankkonto hatten, genommen und haben das rübergeschickt nach Madagaskar. Wenn man aus einem Haushalt kommt, wo der Vater selbstständig war, dann weiß man, man muss immer Reserven haben und so. Ich hatte schon ein blödes Gefühl. Aber irgendwie fanden wir die Aktion auch cool. Und es passierte das, was immer passiert bei solchen Situationen. Plötzlich wurde mein Auto merkwürdig. Ich wusste, ich hätte schon lange zum bestimmte Sachen reparieren lassen sollen, aber mit Mal ging nicht mehr viel. Und wir sind damals
nach Bad Waldsee gegangen. Bad Waldsee, das ist um die Ecke. Da gibt es einen Herrn Gierey, der hatte eine Autowerkstatt. Wenn Sie ihn treffen, sagen Sie ihm schönen Gruß von mir. Und ich kam dahin und ich brachte mein Auto hin und er sagte, er würde wieder anrufen, um zu sagen, wann das Ding fertig ist und den Kostenvoranschlag und so. Und ich wusste, wenn der Mann anfängt, mein Auto zu untersuchen, keine Sonne. Und ich wusste auch, es gibt gar keine Reserve. So, ich wusste schon, als ich mein Auto dahin stelle, wie erkläre ich dem Mann, dass ich meine Reparatur nicht bezahlen kann. Habe ich ihm aber nicht damals erzählt, sondern... So, der Tag kam, er rief an, ich fuhr wieder rein, wollte mein Auto abholen und hatte den ganzen Weg überlegt, wie erkläre ich dem Mann, dass ich meine Rechnung nicht zahlen kann, dass ich das irgendwie abstottern will oder wie auch immer. Und er läuft mit mir um mein Auto rum und erklärt mir, was er alles gemacht hat und was er noch gefunden hat, was man irgendwie nach... Und ich versuchte das nur innerlich zusammenzurechnen, hörte aber bei einer bestimmten Summe wieder auf, ja, weil ich dachte, es ist eigentlich völlig egal, ob du 2.000 nicht hast oder 3.000. Also wenn du 0 hast, ist völlig egal, wie hoch die andere Summe ist. Und dann geht er in sein Büro, um die Schlüssel und die Papiere zu holen, gibt mir die Schlüssel, gibt mir die Papiere und sagt, wissen Sie, Herr Brandner, meine Frau und ich, wir haben eine Idee gehabt. Wir würden gerne einem unserer Kunden zu Weihnachten die Rechnung einfach schenken und wir haben gedacht, wir schenken ihnen die Reparatur. Ich stand da, ich dachte, das kann nicht wahr sein. Seien Sie ehrlich, wie oft haben Sie im Leben erlebt, dass Ihnen irgendeine Ihre Autoreparatur geschenkt hat? Ich habe mich in mein Auto gesetzt, ich bin rausgefahren, ich bin an die nächste Straße gefahren, habe mein Auto angehalten und habe geheult wie ein Kind. Ja, das gibt's doch gar nicht. Gott, das kann doch gar nicht, das kann doch gar nicht sein. Aber es war trotzdem so. Soll ich Ihnen was sagen? Wenn Sie es hingebracht haben, dass diese Beziehung zu diesem Schöpfer von Himmel und Erde funktioniert, dann sind plötzlich Dinge möglich, die wir nie für möglich halten würden. Darin liegt das Geheimnis, Gott begegnen zu wollen. Weil in der Begegnung mit Gott verändert sich unser Leben. Und es verändern sich so viele Bereiche, dass sie am Ende daneben stehen und denken, das gibt's doch gar nicht. Meine Frau hatte im ersten Jahr unserer Ehe eine Fehlgeburt. Das führte dazu, dass wir auf natürlichen biologischen Wege keine Kinder bekommen können, hat der Arzt jedenfalls gesagt. Das hat uns dazu gebracht, dass wir angefangen haben, ein paar Kinder zu adoptieren. Wir waren im 13. Jahr unserer Ehe. Warum im 13. weiß ich auch nicht, war einfach so. Und ich war in Hirzenhain, das vergesse ich auch nicht, zu einer Vortragsreihe. Und plötzlich ruft meine Frau an und sagt, Schatz, mir ist so schlecht, du musst unbedingt nach Hause kommen. Ich weiß nicht, was ist. Was macht man als guter Ehemann? Man fährt nach Hause. So gehört sich das. Und ich habe meiner Frau beim Spucken zugeguckt. Das war jetzt nicht die erbaulichste Veranstaltung, aber so war es. Und irgendwann, als das irgendwie nicht aufhören wollte, habe ich gesagt, weißt du Schatz, ich glaube, wir müssen irgendwie mal den Doktor besuchen. Es hilft nichts. Und wir haben den Doc besucht. Und der Doc hat gesagt, haben Sie schon mal überprüft, ob Sie schwanger sind? Und wir waren uns ganz sicher, wir können nicht schwanger werden. Aber wir waren doch schwanger. Und wir bekamen Jasmin. Funkelnagelneu. Richtig gesund. Richtig süß. Unglaublich hübsch. Hat sie von Mama. Und wir haben gesagt, ey, das gibt's doch gar nicht. Und der Doc sagt, ich weiß auch nicht genau, aber es hat sich irgendwie eingenistet und ganz offensichtlich alles gekriegt, was es brauchte. Wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich dachte im Stillen, Gott, ich weiß jetzt nicht genau, wie es funktioniert, aber ich gucke mir, wenn ich in den Himmel komme, das Video mal an. Manchmal staunt man über Dinge, die Gott einfach so tut. Und plötzlich sind wir beschenkt und wir wissen gar nicht, warum. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir irgendwann uns entscheiden und sagen, ich will diese innere Furcht ablegen und sagen, Gott, wenn du da bist, will ich dir begegnen. Und jetzt nehmen Sie meinen letzten Gedanken. Fragen Sie sich, was haben Sie zu verlieren? Wenn Gott wirklich da ist und er voller Liebe ist und einen riesenguten Plan für ihr Leben hat und ihm all die Dinge möglich sind, die Sie nie mit Ihrer Kraft hinbringen können, was haben Sie zu verlieren, wenn Sie ihm Ihr Leben anvertrauen? Sehen Sie? Genau. Wir haben nichts zu verlieren. Ehrlicherweise haben wir alles zu gewinnen. Ich schließe mit meiner Schulstory. Es war in der Phase, wo mein Papa so krank war. Und ich war noch in der Schule damals. Das war damals gar nicht so oft. Und es war ein Schulwandertag. Wissen Sie, was Schulwandertage sind? Die furchtbarste Veranstaltung, die es gibt. Man muss irgendwelche Ameisen tottreten, man muss irgendwelche komischen Sachen angucken, man hat keine Lust und im übelsten Fall regnet es noch. An diesem Vormittag war ich irgendwie drauf und dran. Ich habe nochmal geguckt, es gab bei uns, aufgrund dessen, dass Papa nicht mehr arbeitete, war relativ wenig zu Hause. Ich habe noch zwei Brote gefunden, ich habe eine Salamischeibe gefunden und das war es. Wasser aus der Leitung und dann irgendwie in die Tüte und dann ging es auf diesen Wandertag. Und dann war der Wandertag zu Ende und wir waren auf so einem Wanderrastplatz da, diese, kennen Sie das, ne? So diese selbstgemachten Tische mit diesen selbstgemachten Sitzen, die meistens schon irgendwelche Pilze drauf haben und so. So, man sitzt da und ich weiß bis heute nicht, warum das so war. Auf jeden Fall, um meinen Tisch rum saßen nur Mädels. Und ich war damals in dem zarten Alter, wo ich von dieser Sorte Mensch gar nichts wissen wollte, ja. Das ändert sich ja mit den Jahren, Gott sei Dank. Aber ich saß da und nur Mädels an meinem Tisch. Haben Sie schon mal beim Wandertag geguckt, was Mädels alles im Rucksack mitschleppen? Ist nicht zu glauben. Und wir sollten miteinander essen. Und die holten da Nudelsalat, Reissalat, Kartoffelsalat, Joghurt, weiße Schokolade, was immer man sich vorstellen kann. Und ich hatte meine Salamischeibe. Und ich gucke mir diese ganzen Freaks an, was die da alles auf sich, vor sich hintürmen. Und soll ich Ihnen was sagen? Ich hatte keinen Mut, meine Salamischeibe da auf den Tisch zu legen. Weil das so unglaublich peinlich war. Und so, ich saß irgendwie da. Man weiß ja nicht genau, was man machen soll. Und plötzlich sagt eine der Mädels, wahrscheinlich war sie so die Chefin da in dem Laden, sagt sie, wisst ihr, ich habe eine gute Idee, wir teilen heute einfach alles miteinander. Jeder packt das raus und nimmt beim anderen, was er braucht und so. Nein, keine gute Idee. Das will ich nicht. Ich will nicht meine Salami. Ich habe keine Lust, mich hier wie der Idiot darzustellen. Aber die hat sich durchgesetzt, so alle packten ihr Zeug dahin. Und irgendwann hatte ich dann meine Salamischeibe. Und jetzt kommt der Gedanke, wo ich dem lieben Gott bis heute dankbar ist. Plötzlich schaut mich das Mädel an und sagt, ich stehe total auf Salamibrot. Wusch, schnitz ich ein Stück ab, aß das Salamibrot. Leute, und im selben Augenblick habe ich was verstanden. Wissen Sie, welchen Gedanken ich sofort verstanden hatte? Wenn die was von mir nimmt, ich habe diesen Wandertag nicht mehr vergessen. Weil ich glaube, ich habe selten so gut gegessen wie an diesem Tag. Weil ich größere Hände hatte und einen größeren Mund und schneller kauen konnte wie die meisten an meinem Tisch. Es war gewaltig. Hey, mit dem Augenblick, wo die mit mir geteilt hat, hatte ich das Recht zu nehmen, was immer da war. Denken Sie drüber nach. Jahre später habe ich verstanden, dass Gott mit uns was Ähnliches macht. Gott kommt zu uns und sagt, hör mal, wollen wir beide miteinander das Leben teilen? Du bringst, was du hast und ich bringe, was ich habe. Und soll ich Ihnen sagen, was Sie tun müssen, wenn Sie das einmal im Leben verstanden haben? Das ist der beste Deal, den sie je im Leben haben werden. Und völlig egal, wie mickrig ihre Salamischeibe ist, wenn Gott seinen Kram auf den Tisch packt und sagt, hey, lass uns teilen, du bringst, was du hast und ich bring, was ich habe, dann ist der riesen einzige Gedanke, den man haben kann, welcher? Gib ihm deine Salamischeibe und hol alles, was da ist. Und wissen Sie, was mich so oft im Leben berührt hat? Wenn ich Menschen treffe, die da sitzen und sagen, nee Gott, meine Salamischeibe kriegst du nicht, das ist meins. Und ich denke, ohne irgendwann zu nahe treten zu wollen, wie bescheuert muss man sein? Stell dir das mal vor. Ich habe das damals sofort begriffen. Ich glaube, ich habe kein einziges Stück von meinem Salamibrot gegessen. Weil alles, was auf dem Tisch da stand, war 10-mal besser wie mein Salamibrot. Hey, wenn Gott kommt, dann bietet er dir seine Liebe an, die ist 10-mal besser als deine. Wenn er dir Vergebung anbietet, ist die 10-mal besser als deine. Wenn er dir Heilung anbietet, ist das 10-mal besser wie jedes Präparat von Dr. XY. Wenn Gott kommt und dir Leben anbietet, geht das sogar bis in die Ewigkeit. Das, was du hast, ist maximal 70, 80 Jahre, wenn es hochkommt, 90, aber auch nicht richtig toll. So, warum um alles in der Welt willst du deine Salamischeibe festhalten? Wenn Gott dir in Jesus Partnerschaft anbietet. Liebe Freunde, als ich das begriffen habe, habe ich in meinem Leben ein ganz simples Gebet gebetet. Dieses Gebet war das Gebet, das ich verstanden hatte, als ich ein kleiner Junge war. Und ich sage Ihnen, vielleicht können Sie das Gebet auch. Das Gebet hieß, ich bin klein. Mein Herz soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Haben Sie jemals über dieses Gebet nachgedacht? Das ist genau das Gebet, das ausdrückt, wie der Sachverhalt ist. Ich bin tatsächlich klein, weil dieser Gott ist unglaublich groß. Ich brauche, dass es er mein Herz reinmacht, weil ich kann mich nicht verändern. Kennen Sie das bei sich selber? Diese Versuche, sich zu verändern und am Ende festzustellen, boah, es braucht nur die richtige Versuchung, dann ist schon wieder fertig mit den guten Vorsätzen. Mein kleiner Neffe hat das so großartig gemacht beim zweiten Weihnachtstag. Da sitzen wir alle am Tisch und plötzlich kommt Anna rein. Anna ist richtig sauer und sagt, Papa, Dani hat meinen Weihnachtsmann aufgefressen. Und wir sitzen alle da und denken, hä, was macht der? Zweiter Weihnachtstag. Ey, da hast du so viel Süßigkeiten, dass dir der Marzipan schon aus den Ohren rauswächst, ja? Also da brauchst du nicht irgendwem irgendwas klauen. So, Vater bestellt den Filius ein, ja? Guckt ihn an und sagt, Danny, wieso hast du Annas Weihnachtsmann aufgefressen? Und jetzt hören Sie sich die Antwort an. Die Antwort ist so Hammer. Da guckt der Typ völlig unschuldig und sagt, ich konnte mir selber nicht widerstehen, Papa. Ich finde diese Antwort so unglaublich. Auf Deutsch, ich wusste genau, dass das Mist ist, aber irgendwas in mir, ich konnte mir selber. Hey, wie oft haben Sie die Antwort schon gegeben? Sie sagen, ja, ich wusste genau, das ist blöd. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte mich ein bisschen cleverer verhalten, aber es war, wie es war, es kam schon raus. Ich konnte nicht. Yeah. Ich bin klein. Mein Herz mach rein. Gott, du musst kommen und das ändern. Und ich wünsche mir, dass niemand anderes dran wohnt als Jesus. Ich würde Sie einladen wollen, so ein Gebet mit mir zu beten. Zu sagen, Gott, ich habe das verstanden. Und ehrlicherweise kaue ich schon viel zu lange an meinem Salamibrot rum. Und ich würde mir wünschen, es gibt völlig andere Bereiche in meinem Leben, wo du mit deinen Möglichkeiten reinkommst. Und ich merke, heute ist so ein Moment, wo ich meinen Stolz über Bord werfe und sage, Herr, das stimmt, ich brauche dich. Gott, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Wegweisung, ich brauche deine Hilfe. Vielleicht sind Sie heute hier und sagen, ich bräuchte auch Gottes Hilfe für meine, für meine Situation. Gott, du musst mein Problem in die Hand nehmen, weil dann habe ich Hoffnung, dass es eine Lösung gibt. Gott, ich merke, ich kann mit meiner Krankheit nicht klarkommen und die Ärzte geben mir keine Diagnose, die wirklich Hoffnung hat. Hast du eine neue? Es beginnt mit diesem simplen Gebet. Ich bin klein. Mein Herz, mach rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein.